Ich möchte uns zum Thema eine Bibelstelle lesen, ebenfalls aus der Offenbarung, und zwar aus der Offenbarung 12, ab Vers 10. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das Wort, was im Deutschen in der Regel in der Bibel mit überwinden übersetzt wird, heißt eigentlich siegen. Und von Siegen reden wir ja in der Regel, wenn ein Kampf ist. Und wir haben eben in der Endzeit ein Problem. Wir haben heute Morgen eher von der äußeren Absonderung gesprochen, wo wir Trennungen vornehmen sollten geistlich. Ich möchte jetzt eher auf den inneren Menschen gehen. Also das erste war die äußere Absonderung und das, was wir jetzt betrachten, ist eher die innere Absonderung. Weil in der Regel das, was nach außen hin in Erscheinung tritt, ja zuerst in unserem Herzen passiert. In Matthäus 24, 12 sagt uns die Bibel etwas. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir haben ein Problem, und zwar, wir sind in einer Umgebung, die Älteren von uns, die noch in einer eher normalen christlichen Umgebung aufgewachsen sind, die wissen, was ich meine. Wir haben heute die Gesetzlosigkeit explosionsartig über die gesamte westliche Welt verbreitet. Alle diese Sünde, die die Bibel verbietet, sind inzwischen normal geworden. Und jetzt kommt eben das Drama, dass diese Gesetzlosigkeit eben vor den Gemeinden und vor den Gemeinschaften keinen Halt macht, sondern die geht durch. Das heißt, unser Problem ist nicht organisatorisch, sondern unser Problem ist persönlich, und zwar im Herzen. Wenn man jetzt das sich in Ruhe anguckt, zum Beispiel im 2. Thessalonicher 2, haben wir noch weitere Dinge, die genannt werden. Und zwar, es geht hier, ich sage es einmal so, um allerhand Dinge. Und in Vers 7 sagt die Bibel, sie redet vom Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das sich dann später im Antichristen in dem Gesetzlosen äußern wird. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar in Vers 3, es muss zuerst der Abfall kommen. Und da sind wir mit da drin. Wir haben einen Abfall, der atemberaubend ist. Es gibt eine Verführung auf allen Ebenen, auf den Ebenen der Moral. Das hat sich ja durch die 68er Generation ausgebreitet. Eine Verführung auf der Ebene der Ethik, der Finanzen. Und letztendlich gibt es ein Problem, und ich sage es jetzt einmal ungeschützt, wir dürfen nicht so naiv sein, dass wir glauben, wenn hier um uns herum die gesamte Gesetzlosigkeit passiert, dass das keine Einflüsse auf unser persönliches Herz haben würde. Und jetzt kommen wir zum Punkt, und da geht es mir um die innere Absonderung. Das heißt, was passiert in meinem Herzen in dieser Endzeit? Im Jeremia 14, Vers 14 ist eine sehr repräsentative Bibelstelle über das Herz des Menschen, und zwar über diese falschen Lehren, Propheten und ähnliche Dinge. Da sagt er: Diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Ich habe das ja heute Morgen gezeigt, dass der Paulus sagt, er kann sich selber nicht beurteilen. Das heißt, ich bin an und für sich als Mensch nicht in der Lage, diesen Dingen 100% aus dem Weg zu gehen. Und ich habe viele Verführungen, viele Bewegungen, auch viele Dinge, die einen guten Anfang hatten, untersucht. Du findest immer einen Schnittpunkt, wo einer der Leute beginnt, an einem bestimmten Punkt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, einfach anstelle der Heiligen Schrift, das zu tun, was hier in Jeremia geschrieben steht: Er geht nach seinem eigenen Herzen. Und Paulus sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Das heißt, da ist das Elend da, das Herz des Menschen ist verderbt. Und wenn ein Gläubiger nicht im Geiste wandelt, sondern im Fleisch, dann ist es relativ schnell passiert, dass er diese Dinge hervorbringt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Gläubigen, die mit dem eigenen Herzen wandeln, unbedingt zum falschen Propheten werden müssen. Aber fast alle diese großen Führer waren Männer Gottes, die ich jetzt kenne. Ich meine jetzt Bewegungen, die mal gut standen, auch Männer, die gut standen, die hatten wirklich der feste Wille, dem Herr Jesus zu dienen. Und irgendwann kam dieser Krisenpunkt. Bei Männern ganz schwierig, wenn die Midlife-Crisis kommt. Und zwar, wisst ihr, ich habe das gesehen, habe es in der eigenen Gemeinde bitterböse erlebt, wenn plötzlich Männer, die dem Herr Jesus hingegeben gedient haben, plötzlich aufstehen und der Eindruck haben, sie haben etwas verpasst. Und wenn sie dann den Eindruck haben, wir haben geistlich etwas verpasst, dann wird es ganz schwierig, weil dann versuchen sie mit aller Gewalt geistlich etwas, ich sage es mal, in Gang zu setzen, wo meistens Gott gar nicht mitgeht. Und dann kommt diese Schiene des Fleisches, des eigenen Herzens. Und dann haben wir Jakobus 3, irdisch, seelisch, dämonisch. Dann haben auch die Finsternismächte Einfluss. Jetzt kommt ein ganz, ganz zentraler Punkt, der für uns entscheidend ist. Ich habe es heute Morgen auch gelesen, 1. Korinther 4, 6. Damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Und Paulus sagt, sonst werdet ihr hochmütig und bläht euch gegeneinander auf. Das heißt, wir müssen schon im Denken beginnen, eine Sperre einzubauen, dass wir nicht über das Geschriebene hinausgehen. Jetzt ist das eine relativ einfache Sache. Man könnte sagen, das ist Theorie. Ich sage euch einfach ein praktisches Beispiel. Mir ruft ein Bruder an, ein sehr klar hingegebener Gläubiger, der Gemeindeaufbauarbeit betreibt und den ich sehr ernst nehme, der auch sehr ernsthaft ist, dem Herr wirklich dienen will. Und erzählt mir ungefähr eine halbe Stunde am Telefon die tollsten Dinge. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, gibt es in der Schrift so etwas? Je länger ich das mir überlegt habe, plötzlich sage ich also aus dem Stegreif heraus, wo steht denn das in der Schrift? Und er wird still im Telefon, der Bruder sagt dann plötzlich, dann lassen wir's. Wisst ihr, wir dürfen nicht unterschätzen, dass unser Herz ein gewisses Eigenleben hat. Unser Herz hat ein Eigenleben, es hat religiöse Bedürfnisse, es kommt vom Sündenfall her. Wenn jetzt jemand im Geiste wandelt und im Lichte wandelt, dann ist er unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, dann hat der Herr Jesus auch Zugriff auf sein Herz und dann kommen diese Dinge nicht hervor. Ist aber jemand zum Beispiel enttäuscht, da kommt jetzt auch das Persönliche, das Bittere untereinander unter den Gläubigen und hat vielleicht Dinge erleben müssen, auch in der Gemeinschaft der Gläubigen, die ihn frustriert haben oder persönliche Dinge, wo er von Gott her eine andere Vorstellung hatte, dann geht man schnell dazu über, dass man anstelle im Geiste zu wandeln, sich als ganz Opfer um Herr Jesus auf den Altar zu legen, zu sagen wie der Paulus, ich bin ein Sklave Jesu Christi, Herr Jesus, mach mit mir, was du willst, dann passiert es sehr schnell, dass aus dem Herzen die eigenen Vorstellungen hervorkommen. Und wehe, wenn dann eine offene Tür ist, dass das auch noch klappt. Ja, und jetzt müssen wir einfach etwas sehen. Ich denke, dass wir hier Römer 12, 3 vielleicht einmal aus einer ganz anderen Sicht bedenken sollten. Da sagt Paulus, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ist ja, die Endzeit ist eine Zeit des Seelischen. Die Endzeit ist eine Zeit, wo der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird. Nicht der Herr Jesus ist der Mittelpunkt, sondern der Mensch. Das passiert ja auch in den Gemeinden und in den Gemeinschaften. Johannes 16, Vers 7 bis 14 sagt, wenn der Heilige Geist wirklich wirkt, der echte Heilige Geist, dann wird er Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt in die ganze Wahrheit, sprich das Wort Gottes, und er verherrlicht der Herr Jesus. Ist das aber nicht der Fall, dass man nicht im Geiste wandelt, dann passiert es nicht. Und dann kommen die eigenen Vorstellungen. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt ein ganz gutes Mittel, indem man einfach etwas isst, was in der heutigen Zeit nicht mehr populär ist, Man ist bescheiden. Man sagt, wer bin ich? Man muss nicht überall seine Nase vorne dran haben, man muss nicht überall mitmachen, sondern man muss auch lernen, einfach vor allem die jungen Leute, steht im Klagelieder 3, einfach die Dinge zu ertragen. Hier geht sogar der Schreiber vom Alten Testament, Jeremia in dem Fall, so weit, dass er sagt, und stecke deinen Mund in den Staub und sei still und ertrage, was der Gott auferlegt hat. Wisst ihr, und manchmal ist es einfach wichtig, vom hohen Ross herunterzukommen, schön demütig, bescheiden zu bleiben und keine großen Vorstellungen zu haben. Wisst ihr, ein Mann, der ein guter Evangelist war in Deutschland, der ist irgendwann hingegangen und hat aufgrund von der Täuschung des Teufels, weil ein Hemdärmel am anderen Morgen nass war, kam auf die Idee, dass er jetzt von Gott berufen sei, weil der Ärmel nass war, das sei wohl ein Bild für den Heiligen Geist, dass er berufen sei, die Gemeinde zuzurüsten auf die Wiederkunft Jesu. Und er hat dann 12 Punkte definiert, in denen er sagte, und ich war so dumm damals als junger Gläubiger, dass ich die in meine alte Bibel reingeschrieben habe, gell? Ich habe die noch immer, gell? Heute unfassbar. Und er hat dann gesagt, nur wer diese 12 Punkte erfüllt, wird entrückt. Gleichzeitig sagte er auch, und das ist eine Wahrheit, die Paulus nicht hatte. Paulus sagte Kolosser 1, 25 bis 27, er ist vor Gott ausersehen, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen, das heißt es abzuschließen. Es gibt keine Wahrheit, die der Paulus nicht hatte, die Gott offenbaren wollte. Aber wisst ihr, das war am Ende eines Lebens, wo man Evangelist war, vielleicht kommt dann auch der Gedanke, habe ich genügend Leute zum Glauben geführt, habe ich genügend Erfolg gehabt. Wisst ihr, und dann kommt das Menschliche, und das Menschliche ist eigentlich mein Feind. Wisst ihr, ich habe bei mir jetzt gelernt, wenn man mich irgendwo ausschellt, wenn man mich irgendwo abschießt, wenn man mich irgendwo in die Ecke stellt, ich sage es ganz ehrlich, ich bin ja kein sehr sanftmütiger Mensch, dann hat sich bei mir auch die Faust geballt. Aber inzwischen habe ich etwas gelernt. Wenn ich das in aller Demut annehme und das, was Gott ja will, die Lammesnatur Jesu praktiziere und sage, Karl Hermann, jetzt bist du bescheiden. Der Herr entscheidet, nicht ich. Ich hatte Dinge, wo mir Leute ziemlich Wüstes teilweise getan haben, und zwar nicht bösartig. Es war einfach, die haben Dinge, die ich jahrelang unter größtem Einsatz meines privaten Lebens für die Gemeinde getan habe, haben plötzlich die Brüder gesagt, das haben wir getan. Wisst ihr, da kam dann die Welle der Empörung von der untersten Herzensecke hoch. Und irgendwann hat der Herr zu mir geredet und dann kam mir plötzlich ein Gedanke und eine Sache in den Sinn. Es war sicher vom Herrn her ein Hinweis. Er hat gesagt, was hat David gemacht, als Simei ihn geflucht hat? Und dann sagt er, ja, und Joab wollte ihm den Kopf runterhauen. Dann sagt er, ja, lass ihn. Vielleicht hat der Herr es ihm geheißen. Und ich sage es ganz ehrlich, dann habe ich unter größter Kraftanstrengung bin ich hingegangen und habe gesagt, Herr, hast du ihm das geheißen? Habe gesagt, dann ist es in Ordnung. Wisst ihr, und dann kommt man runter und dann kann Jeremia 14 nie passieren, dass ich ein Werkzeug der Finsternis werde und mein Herz Dinge öffne, die mir nicht zusteht, dass ich einfach die Bescheidenheit verlasse und letztendlich mein eigenes, mein Ego suche. Wisst ihr, und der größte Götze ist immer noch das Ich. Man kann noch so demütig sein. Ich kenne Menschen, die geben sich nach außen ganz demütig. Wenn du ein bisschen an der Oberfläche kratschst, kommt dahinter das Ego raus. Ich bin inzwischen sehr skeptisch, weil ich mich selber kenne. Ich habe einen Bruder gekannt, der hat immer unterschrieben, euer geringer Bruder. Und das hat mich immer gestört. Ich habe gesagt, warum schreibt er nicht euer Bruder? Er hat immer geschrieben, euer geringer Bruder. Das ist so eine künstliche Demütigung. Wenn wir von Herzen demütig sind, dann haben wir es nicht nötig, sowas zu sagen. Und jetzt sage ich nur mal was. Was mich auch stört, ich habe mir vorgenommen, so ehrlich zu sein wie in Albstadt zu euch. Wisst ihr, wenn bei uns jemand kommt und geht vor und sagt, ich sage ein Zeugnis zur Ehre Gottes, ist bei mir schon der Rollladehund. Der ist weg, der ist gefallen. Warum? Ich sage, wenn du wirklich zur Ehre Gottes redest, musst du es nicht sagen. Dann brauchst du das nicht sagen. Dann geh vor und sag's zur Ehre Gottes und jeder merkt es. Wisst ihr, der Mensch ist so, dass er sich selber gern erlügt, auch geistlich. Und jetzt kommen wir zu dieser Bescheidenheit. Wisst ihr, man will immer etwas Besonderes sein, auch selbst wenn man das nicht zugibt. Oder will, dass seine Gemeinde etwas Besonderes ist. In Hebräer 10, 10 und 14 steht das große Programm, das Gott für die Gemeinde hat. Dort steht, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Geschwister, wenn wir das ernst nehmen, dann muss ich eiskalt, nüchtern, sachlich bekennen, ich habe eigentlich geistlich nichts als das vollkommene Opfer Jesu Christi. Wir haben keinen besonderen Heiligungsstil, wir haben keine besonderen Wege, wir haben keine besondere Gemeinde, es ist überhaupt nichts Besonderes, sondern wir haben von Gott her etwas Wunderbares bekommen. Jeder Gläubige, dieses vollkommene Opfer Jesu Christi, das er nur ausleben muss. Wisst ihr, und wenn das ein Mensch tut, ich habe das auch ausprobiert bei mir selber, wenn man in diese Haltung hineingeht, dann haben ganz viele Versuchungen der Endzeit, wir haben ja Endzeitkonferenz, wo der Teufel uns lockt, und uns hier aus der Bescheidenheit herausreißen will und uns vielleicht auf die falsche Fährte führen will, dann haben wir letztendlich im Herzen drin einen absoluten Schutz. Dieser Schutz, und die Bibel nennt es Gesinnung, nämlich eine biblisch saubere Gesinnung, die nichts will als der Herr Jesus allein, die nichts will als sein vollkommenes Opfer, die nichts will als das, was der Herr gibt, und die bescheiden ist und sagt, und wenn du mich in die Ecke stellst und wenn ich nichts mehr bin und nur noch auf dem Sofa sitze, dann akzeptiere ich das. Wisst ihr, das ist ein Punkt, wo man sagt, ja, hat das mit der Endzeit zu tun? Ja. Wisst ihr warum? Guck doch einmal die Gemeinde an oder die Gläubiger. Ich kenne da jetzt leider relativ viele, die umgekippt sind in diesen Endzeitkämpfen. Wenn du es genau ansiehst, ich denke jetzt an eine spezielle Gemeinde, sie wollte einfach die Leute besser erreichen. Das heißt, sie hatte etwas im Sinn, sie wollte die Jugend nicht verlieren. Ich war einmal in einer Schweizer Gemeinde, das war so schockierend, dass ich es Abendmahl verweigert habe. Ich war der Gast. Und hinterher kam ich ins Gespräch mit den Leuten und da sagte sie mir, ja, weißt du, ich habe gar nichts sagen müssen, ich kann mein Gesicht nicht beherrschen. Das ist nicht so ganz gut. Ich habe nur ein Trost, meine Frau kann es noch weniger. Meine Frau sagt manchmal zu mir, sieht man mir denn alles an? Sag ich, ja, aber ich muss still sein, mir sieht man es auch an. Die haben mir es angesehen, was in meinem Kopf sich abspielt. Und dann haben sie versucht zu erklären, ja, weißt du, wir machen das nur wegen der Jugend. Dann habe ich ihnen erklärt, wir haben mehr Jugend wie ihr, aber wir machen das nicht. Wir haben es nicht nötig. Wisst ihr, zu glauben, dass das Opfer Jesu völlig reicht, dass die Botschaft Jesus allein, die Erlösung durch sein Blut, das vollkommene Opfer vollständig reicht, auch Heiligung. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das vollkommene Opfer reicht auch für das. Es reicht für alles. Ich habe keine andere Botschaft. Dass man das Zentrum für sein persönliches Herz so verfestigt, dass man sagt, mit dem bin ich ausdrücklich, ich als Mensch, zufrieden. Ich suche nicht mehr. Ich habe den Menschen nicht mehr zu bringen als diese Botschaft. Ich zeige gleich, dass es noch ein paar Dinge gibt, die man natürlich auch tun müsse. Paulus sagte 1. Korinther 2,2, ausgerechnet zu einer Gemeinde, die sehr, sehr schwierig war. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Das Kreuz, das vollkommene Opfer Jesus. Der Herr Jesus allein. Und jetzt sagt die Bibel im 2. Timotheus 4, Vers 3, und jetzt kommen wir langsam zu dieser Zentralaussage. Er sagt hier, denn es wird eine Zeit oder ein Zeitpunkt kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Und dann sagt Paulus, du bleibe nüchtern, erdulde das alles, tu dein in dem Fall deine Aufgabe hier als Evangelist, tu dein Dienst. Wisst ihr, wir haben heute eine Zeit, wo die gesunde Lehre keinen Reiz hat für die Leute. Ich habe sogar Gemeinde, die bibeltreu sind, die verspottet uns in Albstadt, indem sie sagen, man hört das Rauschen des Heiligen Geistes. Und zwar, die meinen Folgendes, weil dauernd die Bibel umgeschlagen wird und du hörst das Rauschen des Papiers. Gell? Ich habe gesagt, Brüder, mir graut es. Ich sage, habt ihr keine Angst vor dem lebendigen Gott, so eine Aussage zu machen? Ich habe sie nicht hergeredet, ich habe keinen Kontakt mit ihr, man hat mir die Sache zugetragen. Ich war schockiert, dass man so sagen kann. Wisst ihr, es reicht doch, wenn ich die Heilige Schrift habe. Wie viele Gläubige sind unter schrecklichen Umständen in der Kirchengeschichte zu Tode gekommen und hätten alles gegeben für eine Heilige Schrift? Ich kann mir die beste Bibel für 8,90 Euro gebunden mit wunderbarem Papier und Großdruck kaufen heute. Ich habe doch alles. Ich habe da Jesus. Ich habe sein vollkommenes Opfer. Wenn ich wirklich ein Gotteskind bin, dann bin ich wiedergeboren, versiegelt mit dem Heiligen Geist, in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich habe einen Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, 18. Ich habe 1. Petrus 4, Vers 10, eine Gnadegabe, um Gott zu dienen. Ich habe Römer 12, 3, das Maß des Glaubens. Ich habe 2. Korinther 10, 13, ein Arbeitsfeld, das Gott mir zugewiesen hat. Ich habe alles. Epheser 1, Vers 3, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Kolosser 2, 9 und 10, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit und ihr Gläubigen, das heißt ich und du, sind zur Fülle gebracht. Ja, wisst ihr, gibt es jetzt einen Grund, zum Beispiel neidisch zu sein, wenn beim anderen Kreis mehr Leute sind? Ich habe bei uns in Albstadt schon gesagt, ich will lieber 50 Echte als 500 Unechte, da sind die Leute beleidigt. Die sind beleidigt. Da frage ich mich, warum seid ihr beleidigt? Seid ihr unecht? Ja, wisst ihr, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich darf doch nicht nach der Masse gehen. Wir haben jetzt in Albstadt jahrelang viele Leute gehabt. Ich habe oft gejammert und habe gesagt, eigentlich sind wir zu viele. Wisst ihr, das Problem ist einfach das, lieber Qualität als Quantität. Und in dem Moment, wenn ich wirklich von meinem Jesus erfüllt bin, das vollkommene Opfer habe, ihn allein habe, dann werde ich für die Reize einer Gemeindewachstumsbewegung, dann werde ich für die Reize dieser schwärmerischen Bewegung, die vielleicht zu mir sagt, wenn zu mir jemand kommt und sagt, möchtest du die Fülle des Heiligen Geistes sein? Nein. Sagt er, warum? Sag ich, habe sie. In Christus habe ich alles. Dann sagen sie, du bist hochmütig, aber stimmt nicht, die kennen die Bibel nicht. Wir haben alles. Und wenn ich alles habe, dann darf ich das nur ausleben, im Gehorsam, dem Herr Jesus gegenüber, nicht spektakulär. Gell, und jetzt sagt hier die Bibel, sie wolle die gesunde Lehre nicht hören. Wisst ihr, ich habe ein Problem, auch mit der bibeltreuen Gemeinde, was sie in ihrer Freizeit machen. Wisst ihr, mit was ich echtes Problem habe? Nicht mit so einer Endzeitkonferenz. Ich habe ein Problem mit den Freizeiten. Ja, echtes Problem. In Apostelgeschichte 2, Vers 40 bis 42 ist eine vom Heiligen Geist inspirierte Aufgabenstellung jeder biblischen Gemeinde. Da sagt die Bibel, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Erster Punkt, Evangelisation. Wichtiger Punkt. Dass auch der Gläubige persönlich evangelisiert, dass er Gemeinde evangelisiert. Zweiter Punkt. Diejenigen nun bereitwillig sein Wort annahmen, also die Bekehrten, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist in meiner Meinung ist biblisch. Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt, erste Aufgabe einer biblischen Gemeinde ist zu evangelisieren, zweiter Auftrag ist, die Gläubige gewordenen zu taufen. Dritter Punkt. Sie blieben beständig, jetzt kommt das Wort beständig, in der Lehre der Apostel, das heißt im Bibelstudium. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vierter Punkt, in der Gemeinschaft. Fünfter Punkt, im Brotbrecher. Sechster, in den Gebeten. Also ich brauche kein Buch über Gemeindewachstum. Ich brauche kein Buch über Gemeinde, wie ich eine Gemeinde wunderbar in diese Punkte hineinführe, dass sie richtig biblisch arbeitet. Das ist schade fürs Papier und für die Druckerschwärze. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Sondern das ist so, die Bibel hat hier einen inspirierten Bericht. Sechs Punkte. Evangelisation, Taufe, Apostellehre, Brotbrecher, Gemeinschaft und Gebete. Damit ist gemeint, die Gebetsgemeinschaft der Gemeinde und das persönliche Gebet. Wisst ihr, und Gemeinschaft ist das Allereinfachste. Wie oft habe ich das erlebt, dass die Gläubigen sagen, oh komm, lass uns morgen eine Versammlung machen, wo wir uns treffen, dass wir Gemeinschaft haben. Das ist eigentlich Unsinn. Wisst ihr warum? Der Rahmen mag ja gut sein. Den braucht man auch, da man sich trifft. Aber die Gemeinschaft geschieht woanders. Wisst ihr, wo Gemeinschaft geschieht? 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Und wenn das passiert, dann suchst du nicht bei den anderen Kreisen. Dann geht da unsere Jugend nicht hin und sagt, die anderen Kreise sind lebendiger. Sagen sie nicht mehr. Das passiert nicht. Das sagt die Heilige Schrift und ich denke, das ist eine zentrale Grundsatzaussage. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7, das ist das große Programm. Und da steht das im Griechischen folgendermaßen. Wenn wir aber im Lichte wandeln, Präsens aktiv, das ist im Griechischen ganz einfach, ist immer Dauerzustand. Das heißt, wenn wir dauernd im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns. Präsens aktiv, dauernd, praktisch von aller Sünde. Das heißt, ich muss nur gucken, dass ich im Lichte wandle, dass ich vor Gott in Ordnung bin, jede bewusste Sünde im Herr Jesus bringe, mich reinigen lasse durch Jesu Blut und auf dieser Spur wandeln. Wisst ihr, und wenn ich auf dieser Spur wandle, dann geschieht Gemeinschaft. Das Studieren des Wortes Gottes ist genauso wichtig. Wisst ihr, und ich habe als früherer Pfingstler und Charismatiker, ich war noch nicht nur Pfingstler, Charismatiker, ich war fast in jeder Verführung drin. Und ich bin aus jeder rausgekommen, dank der Gnade des Herrn, aber dank eines Mittels, das der Herr gegeben hat, das Wort Gottes. Wisst ihr, und jetzt kommt einfach der Punkt, wo ich sagen muss, wenn ihr euch äußerlich absondert, das ist wichtig, dass man sich von dem trennt, was nicht göttlich ist, aber es ist noch wichtiger, dass ihr euch innerlich absondert. Dass ihr in eurem Denken nichts zulasst, was gegen das Wort Gottes geht. Dass er diese heilige Bescheidenheit einnimmt und dann werdet ihr auch die Heilige Schrift mit einem anderen Herzen lesen. Jetzt kommt der wichtige Punkt. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott das sagt, was er meint und das meint, was er sagt. Wenn in der Bibel steht Israel, dann glaube ich, dass Israel ist. Und wenn in der Bibel steht Gemeinde, dann glaube ich, dass Gemeinde ist. Und wenn in der Bibel steht, die Jünger traten zu ihm und er lehrte sie, dann glaube ich, dass ich dann belehrt werde. Das heißt, ich kann das alles nicht sehen, dass man hier hingeht und dann konstruiert und sagt, die Bergpredigt ist nur die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich und mit dem habe ich nichts zu tun. Ist bequem, gell? Da brauche ich das alles nicht halten. Aber die Bibel ist ganz einfach. Ich unterscheide Israel und die Gemeinde. Ich glaube, dass Gott es gemeint hat, was er sagt. Genau das Gleiche, der Rudolf hat es uns ja gezeigt. Ich zeige letztendlich auch durch mein Herz an, dass ich die Bibel ernst nehme, indem ich zum Beispiel die Apostelzeit und die Endzeit unterscheide. In der Apostelzeit waren die Zeichen Terra, Dynamis, Semaion, das ist ein Block, echt. In der Zeit vor der Ankunft des Antichristen, heute zu Deutsch, also in dieser Vorlaufzeit, bis der Antichrist sich offenbart, gell, ich weiß ja nicht, was noch alles geschehen wird, aber es ist schon schlimm genug. Aber in dieser Zeit, sagt die Bibel, werden diese drei Dinge als Fälschung zurückkehren. Dann kommen die Leute zu mir, ja, aber Lobpreis. Dann sage ich, Entschuldigung, wo steht Lobpreis in der Bibel? Römer 15. Die Gläubigen werden Gott loben oder preisen um der Barmherzigkeit, dass Gott ihnen barmherzig war, weil er kein formeller Lobpreis. Wisst ihr, alle diese Dinge, sobald ich nämlich das lese, was hier wirklich in der Bibel steht, dann ist es eindeutig. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wie sondere ich mich innerlich ab? Jetzt kommt etwas, das ich erlebt habe. Sondere ich mich innerlich sauber ab, habe ich die Kraft, mich äußerlich abzusondern. Dann kann ich mich nämlich von bestimmten Dingen trennen, wo ich mich trennen muss, wenn ich innerlich die Kraft habe. Und da gehört dazu, habe ich lange nicht erkannt, ich empfehle euch etwas. Es gibt eine Schlachterausgabe für 50 Cent. Manchmal kostet sie auch 70 Cent. Ein neues Testament, schnur ein neues Testament mit Psalmen. Geht einfach einmal hin, nehmt das neue Testament mit, Psalme ist jetzt nicht so wichtig, sondern einfach das neue Testament und unterstreicht euch zwei Dinge. Macht einmal in der stillen Zeit einen Durchgang durchs ganze neue Testament und unterstreicht alles, zum Beispiel rot, was Gott tut. Dann macht einen zweiten Durchgang und unterstreicht alles, was Gott euch befiehlt, dass ihr es tun müsst. Das könnt ihr mit blau unterstreichen. Und dann geht nochmal hin und betet drüber und lest mit betendem Herzen diese ganzen Dinge. Dann werdet ihr genau sehen, was Gott will, dass ihr tut. Flieht, glaubet. Und 2. Korinther 4, 13 sagt, wir haben den Geist des Glaubens. Da kann ich ganz genau sehen, was Gott will, dass ich tue und ich kann das. Und was er nicht will, dass ich tue, dass er es nämlich selber tut. Als ich aus der Pfingstbewegung rausging, da hatte ich ein Problem. Ich musste erklären, was ist echt und nicht echt. Dann hatte ich 32 Stunden Tonband mit Versammlungen, mit Weissagungen und allen diesen Dingen. Da bin ich hingegangen und habe die Weissagungen in eine kleine Kassette, ein Tape, hineinkopiert. Und ich hatte ja keine Angst mehr, weil ich wusste, dass nicht der Heilige Geist ist. Dann bin ich vor das hingesessen und habe mir ganz genau angehört, was hier kam. Und dann habe ich relativ schnell rausbekommen, dass genau die zwei Dinge vertauscht waren. Was die Bibel sagt, was Gott tut, das sollte ich jetzt tun. Und das, was ich tun sollte, das hat mir Gott zugeschrieben. War ein ganz raffinierter Tausch, hat sich auch biblisch angehört. Und dann habe ich halt einfach gelernt, das Neue Testament ernst zu nehmen. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, dass ich Christus nicht mehr nach dem Fleisch kenne, dann kann keine Vision geschehen, wo du der Herr Jesus mit blutenden Händen siehst. Die Bibel sagt, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Wisst ihr, solche Dinge, die sind so einfach. Und wenn ich jetzt die Bibel so ernst nehme und wirklich auch nachsehe, wer angeredet ist. Wisst ihr, zu mir kamen die Schwärmer und haben gesagt, 2. Mose 15, Vers 26, wenn du die Gebote hältst und Gott dienst, dann wirst du keine der Krankheiten Ägyptens haben. Also kein Krebs, kein Zucker, keine Schilddrüse. Ich muss sagen, Entschuldigung, wer ist angeredet? Israel. Ist das eine Verheißung für mich? Nein. Dann untersuche ich das Neue Testament nach der Krankenheilung bei Gläubigen. Da stelle ich fest, Paulus konnte Trophimus nicht heilen. Paulus konnte Timotheus nicht heilen. Paulus konnte sich nicht heilen. Sondern es gibt drei Möglichkeiten. Entweder gibt Gott tatsächlich aus seiner Gnade Heilung, weil ich ihn bitte und ihn anflehe, dass er mich heilt, oder auch nicht, das sei souveräner Wille. Oder, das ist jetzt interessant, gell, man hat ja immer gesagt, die Gabe der Krankenheilung. Ich weiß nicht, ob das jemals so war. Da steht im Griechischen Gnadengaben der Heilungen. Zweimal Mehrzahl. Wenn ich das richtig verstehe, dann kann Gott mir, wie ein Geschenk, wie eine Gnadegabe, einfach Heilung geben, wenn er will. Und das dritte ist Jakobus 5, wohl eher mit der Sünde im Einklang, dass ich nämlich etwas habe, was ich bekennen muss, und man das in Ordnung bringt und dass man dann letztendlich mit jemandem betet. Das sind die drei Wege der Krankenheilung. Wenn die Gott mir aber verweigert, dann habe ich krank zu sein. Ihr versteht? Die Bescheidenheit sagt, dann bin ich krank. Dann habe ich krank zu sein. Und wenn Gott sagt, du stirbst, dann habe ich zu sterben. Das will man nicht wahrhaben. Da geht man nicht zu den okkulten Alternativmediziner und versucht mit aller Gewalt sein Leben zu erhalten. Dann gehört zu dieser Bescheidenheit, dass ich mich zurückziehe und sage, dann ist meine Stunde gekommen. Ich habe das mit meinem Schwiegervater erlebt. Ich habe das mit meiner Schwiegermutter erlebt. Die sind gestorben. Ich habe zu meiner Frau gesagt, so wollte ich auch sterben. Mein Schwiegervater wurde krank, kommt ins Krankenhaus, sagt am Freitagabend zu meinem Sohn, jetzt ist mein Heimgang eingeleitet. Da war der Mann vollkommen munter, vollkommen frisch, sitzt auf dem Bett und sagt, mein Heimgang ist eingeleitet. Am Tag drauf, Herzstillstand, tot. Ich habe gesagt, so kann man in die Ewigkeit gehen. Aber ihr versteht, was hat das jetzt mit zu tun, mit Überwinden, könnte man fragen. Das ist ganz einfach. Wenn ich so eine Herzenstellung habe, dann bin ich unanfällig gegen die Verführungen der Endzeit. Dann bin ich unanfällig gegen das, was dieser antichristliche Geist den Leuten ja beibringt. Wisst ihr, und dann kommen wir zu dem Punkt, wo niemand gern hört. Wenn wir Nahrung und Bedeckungen, so steht es im Grundtext, also Bedeckungen heißt ein Dach über dem Kopf und wohl auch Kleidung, wenn wir Nahrung und Bedeckungen haben, so steht es wörtlich, dann sollen wir uns genügen lassen. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zu dieser Bescheidenheit. Ich komme in die Gemeinde zum Predigen, dann sagt jemand zu mir, lacht mich fast aus und sagt, hast du ein altes Auto? Und dann sage ich, ah ja, da bin ich ja stolz drauf, das ist 17 Jahre alt, das fährt auf der Autobahn 210, immer noch. Steht ihr? ihr begreift, ich bin ein Verwalter vor Gott. Ich muss mit dem, was mir Gott anvertraut hat, haushalten. Wenn Gott mir klipp und klar sagt, und so habe ich das vor Gott geregelt, du wirst das Auto fahren bis nächstes Jahr, bis dein Vorruhestand rum ist und du ein richtiger Rentner bist und das alles dann in geordnete Beine geht, dann funktioniert es auch finanziell, bis das alles läuft, dann habe ich nicht, weil ich vor den Leuten schön dastehen will, mein Auto zu wechseln, dann habe ich mein altes Auto zu fahren. Und ich garantiere euch nur eines, es fährt. Und es wird fahren, solange es Gott will. Und ich habe schon an Gott gezweifelt, mir hat es bei einem Dienst der Motor zerrissen, weil das Autohaus nicht aufgepasst hat. Ich ging zum Autohaus und sagte, passt auf den Motor auf, da klingelt was. Haben die gesagt, nö, das ist ein Blech, das kleppert. Da war ich in Andernach, das ist relativ weit weg von Albstadt, bin auf der Autobahn, war relativ schnell. Und plötzlich geht das Auto mitten auf der Autobahn aus. Ich bin kein Mechaniker, ich habe nicht gewusst, was das heißt. Beim nächsten Dienst zerreißt es mir 50 Kilometer vor dem Ort der Motor. Dann muss ich mit dem Taxi zum Dienst fahren. Und dann habe ich gesehen, wie Gott handelt. Da bin ich hingegangen, innerlich habe ich schon zweifelt. Hast du Gott richtig verstanden? War die Herzenstellung richtig? War es richtig, bescheiden zu sein? War es alles okay? Ist was ganz einfaches passiert. Ich gehe zum Schrotthändler, ein Schulfreund von meiner Frau, ruft an und sagt, ich möchte das Auto verschrotten. Machst du mir das umsonst? Dann sagt er, wieso? Dann sage ich, hast du einen Golf, der ist jetzt 15 Jahre alt, war er dort. Das ist alles eigentlich okay, aber Motor ist kaputt, sagt er, 1.000. Sag ich, bitte? Sagt er, 1.000 Euro, ich mache dir einen neuen Motor rein. Du kriegst einen neuen Motor plus reinbauen, 1.000 Euro. Ich habe gesagt, wie geht das? Oh, ich bin dann dahinter gekommen. Es waren wohl diese Werkstätten, die Abwrackprämie, die Autos entsorgt haben. Ich bin mir nicht sicher, ich wollte es gar nicht wissen, ob woher er den Motor hat. Er hat nur gesagt, ich kann einen Motor besorgen. Da habe ich gesagt, also gut, machen wir ein Geschäft. Er hat dann nur die Kupplung sogar teilweise erneuert, also ein bisschen teurer wurde, aber unbedeutend. Und dann gehe ich rein zu diesem Mann und sage, so, jetzt will ich zahlen. Und dann sagt er, na, du kannst jetzt nicht zahlen. Dann sage ich, warum nicht? Da war einer da. Dann sage ich, wer war da? Da war ein Mann da. Ja, wie hieß der? Weiß ich nicht. Wie sah der aus? Weiß ich nicht. Sagt er, dort Sekretärin hat ihn bedient. Wie hat er ausgesehen? Weiß ich nicht. Wie war er? Ein Alter. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Es ist ein Mann da gewesen, hat mir die Rechnung bezahlt. Bis auf das, was Kupplung gekostet hat. Versteht ihr? Wenn ich wirklich vor Gott in Christus lebe, ich erzähle das jetzt nicht aus Hochmut, sondern wirklich, um es ganz klar zu zeigen, dass man sich auch leisten kann, bescheiden zu sein. Wenn ich jetzt hier hingehe, aus menschlichen Gründen, nur dass ich schön dastehe und das schöne Auto, ihr könnt es auch gucken, steht drüben vom Parkplatz. Und dieses Gerät weggeben würde, hätte ich gewissensmäßig ein Problem. Ihr versteht? Das Einzige, wo ich das anders sehe, ist bei der Bibel. Da gucke ich immer drauf, dass sie keine Eselsohre hatten, dass alles in Ordnung ist. Da bin ich also pingelig. Das ist was ganz anderes. Aber ihr versteht, was ich sagen will. Wir dürfen uns nicht reizen lassen von diesem Hochmutsgeist der Endzeit, wo man immer schön dastehen will, immer ein Profi sein soll. Wisst ihr, ist doch das immer erfolgreich soll ich sagen, im Geschäftsleben. Und letztendlich, was ist das Ende vom Lied? Mein Ich wird immer größer und dann werde ich anfällig, auch gegen die Endzeitdinge. Und so komme ich aus der Ruhe in Christus heraus, die Gemeinschaft mit dem Herr Jesus ist nicht mehr in Ordnung und plötzlich merke ich, hat mir jetzt erst ein junger Mann bekannt, dass er durch das Geschäft vollständig aufgefressen wurde und dem Herrn nicht mehr gedient hat. Dann werde ich letztendlich aus der Ruhe in Christus herausgeworfen, dann werde ich anfällig für das eigene Herz, Jeremia 14, dann werde ich anfällig für Verführung, dann werde ich anfällig für diese Angriffe. Jetzt kann man sagen, ja, was soll ich tun? In Offenbarung 12, Vers 10 haben wir vorher etwas gelesen. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, der uns alle betrifft. Da sagt die Bibel, die Überwindung, das Siegen, dass mein Herz in Ordnung bleibt, dass ich vor Gott in Christus wandle und dass alles in Ordnung ist, dass ich nicht irdisch, seelisch, dämonisch handle, nicht falscher Geister auf den Leim gehe, nicht betrogen werde, nicht von diesem furchtbaren Endzeitgeist aufgezehrt werde, das hat letztendlich ganz einfache Hintergründe. Da sagt die Bibel, sie haben ihn überwunden wegen dem Blut des Lammes. Ist ihr, ich sage es mal vorsichtig, ich habe mir lange überlegt, warum in 1. Johannes 1, Vers 7 steht, das Blut des Lammes reinigt uns die ganze Zeit. Erst in Vers 9 kommt das Bekenntnis der Sünde. Ich konnte mir nur eines erklären, dass meine Sündennatur so dreckig ist, dass das Blut Jesu, wenn ich im Lichte wandle, mich die ganze Zeit reinigt und dass ich gar nicht alles mitkriege, für was ich sogar gereinigt werden muss. Und erst wenn es ins Bewusstsein kommt, dann habe ich es zu bekennen. 1. Johannes 1, 9. Das heißt, das Blut Jesu ist das Wichtigste, dass ich mich dauernd reinigen lasse durch Jesu Blut. Dann werde ich unangreifbar für die Finsternis. Nicht Bedeckung mit dem Blut, das ist wieder eine mystische Lehre. Ihr versteht? Das kommt aus einer Mystik. Bedeckt mich mit deinem Blut. Das ist nicht in Ordnung. Das Blut, ich erwarte die Reinigung. Wenn ich keine Sünde habe, wenn ich gereinigt bin, kann mich der Teufel nicht angreifen. Das ist was ganz anderes, nicht mystisch. Und hier sagt er dann im nächsten Punkt, das Wort des Zeugnisses. Das heißt, ich bekenne mich in der Öffentlichkeit ganz klar zum Herr Jesus. Ich habe festgestellt, wo ich mich bekehrt habe, ich habe mich 4 Jahre nicht bekehrt, weil ich feig war. Und als ich mich bekehrt habe, ich hatte einen blauen VW, himmelblau, einen Käfer. War mir sofort klar, wenn du dich bekehrst, dann musst du das so nach außen zeigen, dass jeder sieht. Dann habe ich ein knallrotes Schild drüber gemacht, bei himmelblau ist das sehr deutlich zu sehen. 2 runde Kreise, knallrot, wo dann ganz klar Jesus, der Weg und drunter, wo wirst du die Ewigkeit zubringen. Und dann musste ich jeden Morgen als Lehrling der Bank vor der Postfiliale vorfahren und der Herr hat mir das sehr deutlich gewissensmäßig beigebracht, dass ich so parke, dass alle anderen Lehrlinge meine Rückseite vom Auto sehen. Ich hätte ja so parken können, dass sie die Vorderseite sehen. Wisst ihr, und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Wir müssen uns zum Jesus bekennen. Wir müssen gereinigt sein durch sein Blut. Und das Letzte, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Nun gibt es im Grundtext, sowohl hebräisch wie auch griechisch, gibt es Wörter, die haben eine Doppelbedeutung. Und das ist jetzt so ein Wort mit einer Doppelbedeutung. Das bedeutet Leben und Seele. Das kann natürlich bedeuten, dass ich mein Leben lassen muss von Herrn Jesus, dass ich da bereit sein muss. Aber ihr versteht, wenn ich alles habe, völlig zufrieden bin im Herrn Jesus, was ist dann, dass ich mein Leben verliere? Ist das dann schlimm? Wisst ihr, manchmal bist du schockiert. Mein Sohn ist 30 Jahre alt, wollte nicht heiraten, hat jetzt eine Frau geheiratet, die ein bisschen über 30 ist und auch nicht heiraten wollte. Und es war die große Liebe. Es war so, dass ich mir nur den Kopf geschüttelt habe und gesagt habe, naja, ich war ja auch sehr... ein bisschen aus dem Häuschen, aber das ist mal ein bisschen übertrieben. Gell? Und da war wirklich große Liebe. Sie kriegen ein Baby, mein Sohn ist Forstwirt, fällt ein Baum und der Baum fällt ihm auf den Kopf. Normal bist du tot bei der Höhe. Er ist nicht tot, hat nur Brustwirbelbruch und schwere Gehirnerschütterung. Und dann geht mein Sohn hin und sagt, ich wäre jetzt bereit gewesen, wollte zum Herrn Jesus gehen. Dann kam bei mir, der hat doch ein Kind demnächst. Sie ist jetzt da, heißt immer. Der hat doch ein Kind, der hat doch eine Frau. Und dann hat er natürlich dazu gesagt, ja, aber weil ich eine Frau und Kinder habe, bin ich dankbar, dass der Herr mir das Leben erhalten hat. Aber dass ein junger Mensch sagt, eigentlich wäre ich bereit gewesen zu sterben. Und dann musst du dir ja selber überlegen, wenn jetzt der Herr ruft, und mein Geist zurückzieht, bin ich jetzt bereit zu sterben? Jetzt? Hier? Wisst ihr, wenn einmal die Endzeitkriege kommen, jetzt sage ich es einmal vorsichtig, ich weiß nicht, wann die Entrückung ist, ich weiß nicht, wann das alles geschieht, ich kann es nicht sagen, weil ich überlasse es dem Herrn. Aber eines ist klar, die Bibel lehrt eindeutig, dass durch die ganzen Kriege, die geschehen, und wir denken an den Zweiten, Ersten Weltkrieg, dass insgesamt als Summe einmal ein Drittel, einmal ein Viertel der Menschheit stirbt. Das ist mathematisch 50%. Von Israel 75%. Nee, 66%. 2/3. Wisst ihr, ich kann doch heute nicht sagen, wenn jetzt hier mit Russland und Amerika es dumm tut, was ist das Land, wo das ausgetragen wird? Wir, Europa. Wenn da jetzt die Bombe fällt oder Rakete oder es kommt zum Atomschlag, ich weiß es nicht. Und ich bin plötzlich tot, ist das schlimm? Was ist denn das, wenn der Paulus sagt, lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Wisst ihr, das ist doch alles nur Theorie, wenn ich das nicht von ganzem Herzen sagen kann. Ich muss sagen können, lebe ich, ist in Ordnung, sterbe ich, ist in Ordnung. das ist überwinden. Überwinde durch des Lammes Blut, überwinde, indem er sich voll zum Jesus stellt, überwinde, indem er bereit ist zu sterben. Aber das Wort heißt natürlich auch Psyche. Ich gebe meine Seele, Leben in den Tod. Ich bin manchmal durch die Dienste so erschöpft, dass ich am Rande des Zusammenbruchs schon war. Ich muss einfach bereit sein zu sagen, mein Seelenleben gehört dem Herrn, ich lege es ihm auf den Altar, er soll machen, was er will mit mir. Man muss dann auch bereit sein, seine Vorstellungen zu ändern. Auch in der Gemeinde muss man seine Vorstellungen ändern. Auch in der Gemeinde muss man seine seelischen Dinge ändern. Wissen Sie, das ist nicht immer einfach. Ich sage ja, ich habe ein bisschen überzogene Gerechtigkeitsader. Immer wenn dann jemand, wenn zu mir jemand sagt, der Karl Hermann ist ein Chaot, aber die Wahrheit sagt, habe ich kein Problem. Aber wenn jemand mir sogar Lob hudelt und dann was falsch sagt, dann kriege ich Emotionen. Ist doch, und ich sage es mal vorsichtig, das ist Seele. Ich muss doch mein Seelenleben in den Tod geben und sage, Herr, du weißt, dass es nicht stimmt. Hast du ihn das geheißen oder sie? Ich bin dein Sklave, dein Wille geschehe. Ich werde stille sein, du wirst streiten, auch für mich. Warum soll ich mich aufregen? Ich bin doch nur ein Werkzeug. Ich bin doch nur willenlos in deinen Händen. Ist doch, aber ich habe jetzt festgestellt, bis ich so weit komme, dass ich von meinem Jesus innerliche Haltung einnehme, dass ich sage, ich bin willenlos, mach mit mir, was du willst. Das ist manchmal nicht einfach. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Teufel hier seine, ich sage es vorsichtig, feurige Pfeile sendet, um mich genau aus dem rauszubringen. Ja, wenn ihr jetzt einmal nur die Sendschreiber anguckt, ich nenne mal die Sendschreiber in der Offenbarung eine Zurüstung für den Endzeitkampf. Die Sendschreiber wurden von den Altvorderen folgendermaßen überschrieben. Das Tor der Buße. Und sie sagten, wenn du dieses Tor der Buße nicht passiert hast, dann wirst du in der Offenbarung gar nichts verstehen. Das ist das Tor der Buße. Wenn man das jetzt anguckt, das mag jetzt mich heute betreffen und morgen nicht oder mag viele betreffen oder weniger, aber wir haben hier einen Bußkatalog, wo die Bibel ganz einfach sagt, wer überwindet. Und im ersten Sendschreiber kommt sofort der entscheidende Punkt, der Verlust der ersten Liebe. Und da ist die große Frage, wie stehe ich zu meinem Herrn? Wie stehe ich zu meinem Jesus? Brennt mein Herz? Brennt es nicht? Was ist los? Und dann sieht man hier im zweiten Verfolgung, im zweiten Sendschreiben, bin ich bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen um des Evangeliums willen? Wieso bin ich bereit, auch als Gemeinde Nachteile einzugehen? Zum Beispiel, wir sind in Albstadt eine nicht registrierte Gemeinde. Wer es in Russland ist, was heißt? Wir haben beim Staat keine Legitimation, wir sind kein e.V., gar nichts. Wir sind eine bürgerliche Gesellschaft und das heißt, zu Deutsch reine Privatsache. Wir sind nicht angemeldet. Wenn heute mal eine Verfolgung kommt und es geht über die, die zum christlichen Lager gehören, sind wir außen vor. Das heißt, wir sind im Abseits. Wir sind aber vom Gewissen alle einig, dass das der richtige Weg ist. Wisst ihr, bin ich bereit, um der Wahrheit willen auch Verfolgung zu erleiden? Lothar hat heute gesagt, er ist bereit für das, was er sagt, auch zu leiden. Kenne ich auch. Ich überlege mir auch manchmal, was sage ich. Und wenn man dann weitergeht in den Sendschreiber, dann sieht man etwas, aus der Verfolgung kommt dann falsche Lehre. Bin ich bereit, gegen falsche Lehre zu kämpfen? Wieso nicht nur gegen die falsche Lehre der Verführer, sondern gegen die falsche Lehre der Rechtgläubigen. Wisst ihr, wir haben so viel Tradition und so viele Lehren, die, wenn man sie biblisch genau untersucht, gar nicht stimmen. Dann betet viele Leute fromm, mit frommen Worten. Und wenn du die untersuchst, sagst du, hey, das ist biblisch nicht richtig, das ist falsch, mystisch. Wisst ihr, dass wir bereit sind, uns auf den biblischen Lehrbefund zurückzuziehen. Nur das, was Gott will. Und dann im nächsten Sendschreiber kommen die falschen Propheten. Bin ich wirklich bereit, meine Ohren zu verschließen vor allem, was falsche Prophetie ist? Ich meine jetzt nicht die Pfingstler. Es gibt Missionswerke, israellastig, die zum Beispiel seit Jahren propagiert haben, der blitzschnelle Aufmarsch Russlands gegen Israel ist bis heute nicht erfolgt. Das ist genauso falsche Prophetie, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne Leute, die gesagt haben, ja, wir glauben, Saddam Hussein ist der Antichrist. Völliger Unsinn. Habe ich schon damals gewusst, wo das Zitat fiel. Du musst einfach sagen, bin ich bereit, die Ohren zuzumachen, auch gegenüber den Spezialisten, und zu sagen, ich gehe nicht über das Geschriebene hinaus. Auch die Endzeitspezialisten, wenn sie mir die Ohren voll heulen, wenn sie mir ihre wunderbare, zuckersüße Lehre geben, dass in Jerusalem ein Tempel gebaut wird, dass die rote Kuh geschlachtet ist, dass die Steine gebrochen sind, dass alles fertig ist, dass der letzte Edelstein im Ephod oder im Brustschild das auf dem Ephod war, im Brustschild des Hohepriesters gefunden ist und dass jetzt der neue Tempel kommt. Ja, was ist jetzt? Jeremia 3, Vers 16. Die Bundeslade wird nie mehr gefunden und nie mehr erstellt werden. Ist biblisch. Wisst ihr, was heißt? Es wird nie mehr ein göttlicher Tempel geben, wo eine Bundeslade drin ist und ein Sühnedeckel und echt geopfert werden kann. Jetzt kann man darüber streiten, lässt Gott es als Musterbeispiel geben oder wird es ein Tempel sein, der gar nicht göttlich ist, wo der Antichrist rumfunktioniert? Wissen wir nicht. Aber versteht ihr, ich darf doch nicht abfahren und dann in heiliger Ehrfurcht sagen, die heilige Kuh ist gezüchtet. Nur ich sage, ist dir langweilig. Die heilige Kuh ist was ganz anderes. Das ist das, was du morgen früh machst, wenn du ins Geschäft gehst, ob du dich zum Jesus bekennst oder nicht. Versteht ihr? Das ist Endzeit. Weiß mein Nachbar, jeder, ich bin ein Kind Gottes. Weiß das jeder? Meine Arbeitskollegen, wissen die, ich bin ein Kind Gottes? Wissen die Zentralbotschaft, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht? Oder wie der alte Vers heißt. Das sind Dinge, wo einfach man den Leuten sagen muss. Höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen, Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Ist das unser Herz? Ihr begreift, Endzeit ist für mich gefährlich in meinem Herzen. Wisst ihr, der Teufel greift mein Herz an. Und wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Bibel sagt ganz klar, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Er ist ein Lügner, er lügt. Und ich habe gegen Lüge nur ein Mittel. Die Wahrheit. Wer ist die Wahrheit? Der Herr Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. So, ich habe kein anderes Mittel. Und dann im zweitletzten Sinn schreibe, sagt die Bibel, das Absterben des geistlichen Lebens, oder im drittletzten, das Absterben des geistlichen Lebens ist ein Elend. Das heißt, das, was der Jesus sagt, bleibet in mir. Habe ich die Beziehung zum Jesus, dass er da ist, dass man mit mir machen kann, was man will, dass ich in ihm ruhe. Ob ich allein bin im Gefängnis oder in der Gemeinschaft der Heiligen, dass meine Gemeinschaft zwischen ihm und mir gleich ist. Das kann man sagen, das ist Theorie. Aber es kann blitzschnell Praxis werden. Und dann das Sendschreiben, das alle gern haben und das auch so, wo sich Gemeinde noch benennt, Philadelphia. Was steht dort? Du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort nicht verleugnet. Wieso sind wir Leute, die das Wort Gottes nicht verleugnen? Mit dem wir ganz klar bekennen, der Herr Jesus ist aus den Toten auferstanden. Er ist der Sohn Gottes. Er ist ein wirklicher Mensch gewesen wie wir. Er ist aber gleichzeitig der Sohn Gottes. Geheimnis will ich nicht erklären. Das heißt, es ist etwas Gewaltiges. Er hat der Fluch der gesamten Sünde auf sich gezogen. Dieses vollkommene Opfer, das uns da dazu stellt. Oder sind wir, wie es letztes Entschreiben, wir sind reich, wir haben wunderbare Gemeinschaftssäle, wir haben wunderbare Chöre, wir haben wunderbare Prediger, wir haben wunderbare Erbauung, wir haben wunderbare Gemeinschaftsstunden, natürlich bei Kaffee und Kuchen, sonst funktioniert es ja nicht. Wisst ihr, ihr begreift, ich sage doch gar nichts dagegen, dass man das macht. Aber ich habe jetzt in Albstadt etwas erlebt, wo ich fast dazwischen fahren musste. Ich habe festgestellt, dass in den missionarischen Kreis mehr Gläubige wie Ungläubige geht. Und da wurde man hervorragend bewirtet. Wisst ihr, was treibt mich um? Oder kann ich singen wie dem berühmten Lied? Nicht habe ich zu bringen, Herr, alles bist nur du, ich habe nichts. Wenn ich so bescheide, gehe ich runter vom hohen Ross. Dass ich auch nicht mit meiner Erkenntnis angebe, Ich kenne Leute, ich habe meinen Bruder jetzt gesagt, der wirklich konzentriert Bibel studiert hat und ein großes Wissen gehabt hat. Ich habe ihm gesagt, Bruder, er war ein halbes Jahr jetzt mit mir beleidigt, jetzt ist er wieder lieb. Er hat zu mir wörtlich gesagt, jedes Mal, wenn ich jemandem eine Antwort geben wollte oder irgendwas war, ist der gekommen wie eine Rakete. Das kann man sich nicht vorstellen. Der war ein Vulkan. Dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du musst etwas lernen. Du musst deinen Mund halten. Du musst nicht immer deinen Senf dazugeben. Darf ich es mal in der Gassensprache sagen? Du musst still sein. Und das ist es, diese innere Bescheidenheit. Sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Seelenleben, auch ihr Ansehen, auch das, dass man vor Gott und Menschen etwas scheinen will. Manchmal will man ja sogar vor Gott etwas scheinen, dass man einfach einem Reich Gottes bereit ist, den untersten Weg zu gehen. Wisst ihr, dass es ganz viele Gläubige gibt, sogar die Märtyrer geworden sind, von denen wir alle nichts wissen? In der Kirchengeschichte findest du zum Beispiel Antipas nicht. Aber wer hat ihn gekannt? Gott. Dass ich so innerlich zurückgezogen bin, dass ich sage, es ist nur wichtig, dass ich bei Gott bekannt bin. Es ist nur wichtig, was der Herr Jesus von mir denkt und nicht das, was die Menschen tun. Und wenn ich die Haltung habe, dann werde ich überwinden. Dann bin ich in der Lage zu siegen. Dann bin ich in der Lage, die Verführung abzuwehren, weil sie mir nichts tut. Dann bin ich in der Lage, den Hochmut abzuwehren, weil er mir nicht gefährlich wird. Dann bin ich in der Lage, falsche Lehre zu durchschauen, weil ich im Wort Gottes zu Hause bin. Wenn der Herr Jesus und sein Wort mein Ein und Alles sind, und jetzt möchte ich das betonen, ich meine das nicht schwärmerisch, ich lebe trotzdem vernünftig in dieser Welt. Vollkommen vernünftig, ich muss mein Mann stehen in der Welt, das müsst ihr alle. Mann und Frau muss ihre Aufgabe erfüllen, aber innerlich, wenn es um geistliche Dinge geht, bin ich ein Sklave Jesu Christi, ich liege zu seinen Füßen. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich überwinden. Mitte in diesem Abfall, mitte in diesem, ich sag's einmal, Chaos der Endzeit, dann spielt es gar keine Rolle. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wo ist der sicherste Platz auf der Welt? Soll ich nach Neuseeland auswandern, zu den Antipoden? Soll ich wie schwärmerische Bruderschaft einen Atombunker bauen? Soll ich nach Israel gehen? Wisst ihr, wo der sicherste Ort ist auf dieser Welt? Der allersicherste. Du kannst heute noch in diesen Ort hineingehen, wo vollkommene Sicherheit ist. Der sicherste Ort auf dieser Welt ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes für dich ist der sicherste Platz auf der Welt. Wenn du im Wille Gottes bist, wenn du überwindest durch das Lammes Blut, dein Seelenleben nicht liebst, dich zum Jesus bekennst, dich nur an die Schrift hältst, nicht über das Geschriebene hinausgehst, dann wirst du letztendlich überwinden. Und dann habe ich für mich keine Sorge und für dich nicht. Ich habe mehr Sorge für mich wie für euch, weil ich mich kenne. Ich weiß, wie schwach ich sein kann, ich weiß, wie emotional ich sein kann, aber das spielt alles keine Rolle. Das vollkommene Opfer reicht für mich vollständig aus. Und es gibt niemanden in unserer Mitte, für den das vollkommene Opfer Jesu Christi nicht reicht. Und es gibt niemanden, für den der hohe Priester, der Herr Jesus, nicht Mitleid hat wegen seiner Schwachheiten. Hebräer 4, 14 bis 16, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, und von daher, Endzeitkonferenz heißt für mich nicht nur äußerlich abzusondern, sondern innerlich. Innerlich muss die Absonderung geschehen. Und dann kriege ich die innere Kraft, die ich vielleicht vorher nicht habe, mich auch vor ungeistlichen Dingen, von ungeistlichen Bewegungen, vor ungeistlichen Organisationen zu trennen. Dann kriege ich den Mut. Ohne Angst zu haben, dass ich einen Nachteil habe, ohne Angst zu haben, dass mich dumm anguckt, sondern dann kann ich leben mit ihm allein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am Schluss nicht verhehlen möchte. Was macht dann der Herr? In Malachi steht, dass bezüglich der Endzeit ein Unterschied ist, Malachi 3,16, Unterschied ist zwischen dem, der Gott dient und dem, der er nicht dient. Und zwar, dass ein Gedenkbuch vor Gott geschrieben ist für diese Leute, die ihn fürchten. Jetzt sage ich es mal ganz ungeschützt. Wenn du innerlich dich absonderst und durch diese innere Kraft, die äußere Kraft hast, dich zu trennen von allem, was Gott nicht meint, wir haben es heute Morgen studiert, 2. Korinther 6, dann wird Gott dir auch deine Weggefährten senden. dann wirst du die Gläubiger treffen, mit denen du diesen Weg dem Lamme nachgehen kannst. Da brauchen wir gar keine Sorge haben. Ich sage manchmal die Leute, bet einfach, wo der Herr dich hinführt, wo er dich haben will. Bet einfach, wo sollst du hingehen? Wisst ihr, wenn das nur heißt, dass ich statt, ein Deutscher ist vom Denken her preußisch. Zwei links, zwei rechts. Ordnung ist das halbe Leben. So ein Sprichwort kann es nur bei den Deutschen geben. Versteht? Und das heißt natürlich, dass ich immer bestimmte Vorstellungen habe, wie auch ein frommer Kreis ablaufen soll. Ich brauche eine Gemeinschaft, ich brauche eine Kirche, ich brauche bestimmte Organisationen. Wenn es aber der Wille Gottes ist, dass ich in einer Krisensituation nur einen Hauskreis habe oder mich nur mit zwei, drei Leuten im Gebet treffe, bis Gott die Tür für eine Gemeinde oder für etwas anderes öffnet, ja was dann? Wer bin ich, dass ich Gott widerstehe und sage, ich bin nicht zufrieden? Jetzt kommen wir zur Bescheidenheit. Ich bin nicht zufrieden, wenn du mir nur einen oder zwei zur Seite gibst, dass wir miteinander dir, dem Lamme, folgen können. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Das ist eine Verheißung. Ihr begreift, was ich meine. Ein Herz, das so zur Ruhe gekommen ist, so bescheiden ist, dass es mit dem Herrn Jesus und seinem Opfer völlig zufrieden ist. Ist es kompliziert, diese Herzenshaltung einzunehmen? Nein. Das Einfachste der Welt. Wisst ihr warum? Jeder, der in unserer Mitte wiedergeboren ist, hat laut 2. Korinther 4, 13 den Geist des Glaubens. Er muss nur innerlich die Haltung einnehmen, das wird passieren. Ich habe jetzt eine Angst. Wisst ihr welche? Auch für mich. Wir haben viel Arbeit. Ist euch das klar? Wenn jetzt jeder von uns beginnt, in seinem Herzen diese Dinge zu ordnen, dann brauchen wir Zeit. Und vielleicht kommt dann auch die Zeit, wo wir wieder lernen müssen, uns zurückzuziehen und allein vorm Angesicht Gottes zu stehen und wie in Abraham stehen zu bleiben, bis alles klar ist. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir beten dich an, du bist der Herr der Herrin, der König der Könige. Du hast unsere Sünde getragen, du bist auferstanden, du hast dieses kostbare und teure Blut vergossen, du hast dich kreuzigen lassen, auf das wir mit dir sterben, mit dir begraben, mit dir auferstehen können. Du hast gemacht, dass wir mit dir gekreuzigt sind, dieses vollkommene Opfer, das völlig ausreicht für mich. Du bist der hohe Priester, der Mitleid hat mit meiner Schwachheit. Und so hast du Mitleid mit den Schwachheiten meiner Geschwister. So reicht dein vollkommenes Opfer aus für jeden, der hier an dieser Konferenz teilnimmt. Das vollkommen ausreicht. Und jetzt gib uns die Gnade und auch das demütige Herz, wirklich in aller Bescheidenheit mit dir und dem, was du uns anvertraut hast, zufrieden zu sein. Hilf uns aber trotzdem, gehorsam zu sein, diese 6 Punkte aus der Apostelgeschichte 2 zu tun und wirklich gehorsam zu sein und nicht drum zu machen mit unseren menschlichen Vorstellungen, mit unseren Traditionen, sondern hinzugehen, das Reich Gottes so zu treiben, wie du es vorgibst. Und hilf uns, dir, dem Lamme, zu folgen, Schritt für Schritt. Und Herr Jesus, ich bitte einfach, dass du uns Gnade gibst, dass du uns den nächsten Schritt von deinen Fußstapfen einfach offenbarst und zeigst, dass wir es begreifen, jeder für sich. Dass wenn das Wort Gottes für uns geöffnet wird, dass es so ist wie in Hebräer 4, 12, dass ein zweischneidiges Schwert durch unser Herz geht und dass du uns zeigen kannst, was du willst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.
Vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt für diejenigen, die jetzt noch nach Hause fahren müssen, und eine geruhsame Nacht.